Hallo, das ist der Brettspiel-Podcast, die Themen dieser Ausgabe. Flügelschlag, wie viel Qualität steckt in einem Hype? Frauen in der Spieleszene, warum gibt es so wenig Autorinnen-Spiele? Lustig, meine Top 5 der diesjährigen Kommunikationsspiele. Wie viele Quacksalber stecken in den Tavernen im tiefen Tal? Der Berlin-Tipp, der Brettspielplatz in Moabit. She invented a board game with scientific integrity, titelte die New York Times. Und sie fährt fort, wie Elizabeth Hargrave aus einer Leidenschaft für Ornithologie und Tabellenkalkulation ein beliebtes Spiel über Vögel machte. Damit startete ein Hype um das Spiel Wingspan. Und dessen deutscher Feuerland-Verlag, der den Titel als Flügelschlag vermarktet, war quasi schon ausverkauft, bevor das erste Exemplar in den Läden eintraf. Braucht so ein Spiel eigentlich noch eine Empfehlung? Braucht es überhaupt eines Spielekritikers, der seine Meinung dazu aufschreibt, seine Meinung hier versendet? Das Spiel findet ja auch so sein Publikum. Einzige Ausnahme wäre natürlich ein Verriss. Damit kann ich aber hier nicht dienen. Das Spiel gefällt mir nämlich, insbesondere in kleiner Runde mit 3 Leuten. Mit 4 und insbesondere zu 5 dauert es ein bisschen zu lange und bietet auch zu wenig Interaktion. Wer also glaubt, wegen des Hypes ein überragendes Spiel vor sich zu haben, hat den Charakter eines Hypes missverstanden. Eigentlich muss man dann schon froh sein, dass das Spiel wenigstens gut ist. Beeindruckend ist die thematische Umsetzung bei Flügelschlag. Der nordamerikanischen Vogelwelt wurde auf ungezählten Spielkarten Eigenschaften zugewiesen, die spielerisch beeindruckend umgesetzt sind. Das bleibt auch nach vielen Partien noch interessant. Mit recht einfachen Regeln werden die Vögel auf das persönliche Tableau jedes einzelnen Spielers, jeder einzelnen Spielerin gelegt. Wenn sie erst einmal liegen oder gebaut wurden, wie spielerfahrene Leute themenwidrig sagen, können sie in den späteren Zügen aktiviert werden. Dann werden die Funktionen aller Vögel, die im Wald oder die im Grasland oder die im Feuchtgebiet, durchgeführt. So kommt man leichter an Futter, an Eier, an Karten oder man bekommt Siegpunkte. Große Raubvögel können kleinere fressen, die dann vom verdeckten Stapel gezogen werden, ein bisschen wie bei Blackjack, gezogen werden und wird geguckt, ist der Vogel kleiner als zum Beispiel 75 cm in der Flügelspannweite, dann sind sie aufgefressen. Oder man erwürfelt sich hoffentlich einen Nager, der dann als Futtervorrat auf die Karte gelegt werden kann. So kommt ein deutlicher Glücksfaktor zu dem taktisch-strategisch ansprechenden Spiel. Das passt gut zusammen. Viele Punkte bringen auch die Eier, die einen besonderen Blick fangen. In dem schönen Spiel darstellen. Dass sie farbig sind, ist eigentlich überflüssig, aber es sieht gut aus. Gleichzeitig sorgen sie für einen Spannungsbogen, der zum Ende hin ein wenig wegplätschert. Manche Spieler legen dann nämlich nur noch Eier über mehrere Züge, wobei auch das einen Vorteil hat. Das geht flott und niemand fängt an, ewige Berechnungen anzustellen, um die Schlusszüge auf den Endpunkt hin zu optimieren. Fazit dieses Spiels, eindeutig empfehlenswert, trotz des Hypes. Elizabeth Hargrave ist eine Spieleautorin. Das ist bemerkenswert, weil der Anteil der Autorinnen-Spiele immer noch sehr, sehr gering ist. Jedenfalls dann, wenn man Kinderspiele mal außer Acht lässt und auch die Spiele außer Acht lässt, die von einem Autoren-Autorinnen-Duo gemacht werden. Als ich vor einem Jahr den damals letzten Spielejahrgang aus meinem Regal aussortiert habe und den größten Teil der Titel an eine Spielothek der Falken gespendet habe, habe ich mal eine Bilanz gezogen. Wie hoch ist der Anteil der Autorinnen-Spiele? Er betrug ungefähr 1%, weil es waren exakt 2 Spiele, die ich dabei hatte. Noria von Sophia Wagner und Krass kariert von Katja Stremmel. In diesem Jahrgang ist der Anteil der Autorinnen-Spiele voraussichtlich etwas höher. Nachgezählt habe ich noch nicht. Das werde ich im nächsten Monat machen, wenn ich mein überquellendes Spieleregal leere, um Platz für den neuen Jahrgang zu machen. Fabian Ziehe ist Redakteur bei der Südwestpresse und schreibt, gefühlt ist die Brettspielszene männlich geprägt. Ob Verlagsspitze, Autoren, Juroren, Blogger, Rezensenten, meist gibt Mann den Ton an. Warum ist das so? Er fragte die Podcasterin Martina Fuchs. Ja, es sind meist die Männer, die bloggen und schreiben, die öffentlich über Spiele reden. antwortete ihm Martina Fuchs. Aber tatsächlich an den Tischen sehe ich viele spielende Frauen. Sie begeistert an dem Hobby, in der Tendenz vielleicht eher das Gesellige, weniger das Kompetitive. Aber das ist vielleicht auch Erziehungssache. Inga Keutmann, sie ist Redakteurin bei Feuerlandspiele und war zuständig für Flügelschlag, antwortete Fabian Zier auf seine Frage, dass sie sich vorstellen könne, dass die Interessen von Männern und Frauen etwas anders gelagert sind. Auf Spiele-Events und Messen sei das Geschlechterverhältnis grob geschätzt 60-40%, so Keutmann. Aber ja, sagt Sieg, bei Spielen wie Flügelschlag, die allein Frauen entwickelt, illustriert und übersetzt haben, wird eben das von der Szene gerne hervorgehoben. Es ist schon schade, dass das immer noch so betont werden muss, bedauert Keutmann. Katrin Reil schreibt in einem bemerkenswerten Aufsatz in der Zeitschrift Spiel doch: Was die Vorlieben von Mann und Frau betrifft, gingen die Meinungen auseinander. Keine Unterschiede meinen die einen, andere sehen durchaus das Klischee bestätigt, dass Frauen kurz und kommunikativ spielen, Männer lang und strategisch. Insgesamt halten die von Reil Befragten die Spielebranche für emanzipiert und sehen keinen Nachholbedarf. Aber es gäbe ein großes Ungleichgewicht in verschiedenen Facetten der Spielelandschaft, so Katrin Reil. In der Jury Spiel des Jahres sitzen derzeit 8 Männer und 2 Frauen. Der Titel Spiel des Jahres ging in seiner 40-jährigen Geschichte lediglich an 3 Autorinnen, davon 2 als Co-Autorinnen. Und die Mehrzahl der Spieleredakteure in den Verlagen ist männlich, Kinderspiele ausgenommen. Für das Phänomen des Frauenmangels, der sich durch fast alle Bereiche zieht, gibt es keine eindeutige Ursache, wohl aber eine Vielzahl von Erklärungsansätzen, ist in der Spiel doch zu lesen. Liegt es an Kindern, Küche, Kirche? Frauen arbeiten in Deutschland länger im Haushalt und investieren mehr Zeit in die Kinderbetreuung als Männer, auch wenn sie berufstätig sind. Darunter leidet die Zeit für Hobbys. Wer nachmittags mit den Kindern Obstgarten zockt und nebenbei den Haushalt schmeißt, geht vielleicht mal mit der ganzen Familie auf ein Spielefest, hat aber keine Kapazitäten, um sich regelmäßiger zu engagieren, so die These von Katrin Reil. Aber deutsche Frauen bekommen ihr erstes Kind im Schnitt mit 31. Wo sind also all die Spielerinnen, Bloggerinnen und Jungautorinnen Mitte 20? Fragt Katrin Reil. Die Brettspielwelt sei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Die breite Basis machen viele offene und tolerante Mitspieler aller Geschlechter aus, die Frauen als gleichberechtigt ansehen und sich oft sogar mehr weibliche Gesichter am Tisch wünschen. Aber es gibt auch einige schwarze Schafe und vor allem eine gläserne Decke, die verhindert, dass Frauen von Mitspielerinnen zu Mitgestalterinnen der Branche werden und im selben Umfang als Autorinnen, Kritikerinnen oder Redakteurinnen aktiv sind wie Männer. Die Ursachen dafür sind vielfältig und nicht alle innerhalb der Spielebranche zu suchen, betont Katrin Reil. Wer Spiele als Kulturgut versteht und nicht als Gebrauchsgegenstand oder Massenartikel, muss sich auch anders als bislang mit kulturellen und gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit, ihrer Darstellung im Medium Spiel und dem Umgang damit in der Branche auseinandersetzen, so das Plädoyer von Katrin Reil in der Spieldoch. Ein Rückblick auf meine Osterferien. Ich war mit vielen Leuten auf Borkum und ganz besonders beliebt war es dort, Kommunikationsspiele zu spielen, wo wir zu 7 oder zu 8 an einem Tisch zusammensitzen konnten. Unsere Bestenliste, Platz 1, Werwörter. Ein geniales Kommunikationsspiel mit einer App. Werwölfe kombiniert mit einem Metaspiel, wo es um Wortraten geht. Näheres dazu habe ich in einer Rezension für die nächste Ausgabe der Spielbox geschrieben, die im nächsten Monat erscheinen wird. Platz 2, Just One. Ein Wort muss erraten werden, indem andere Worte genannt werden. Keines dieser Worte darf doppelt vorkommen. Das erinnert an Codenames und solche Wortratespiele sind ein Trend in der Spielebranche, an das sich viele Verlage dranhängen möchten. Platz 3, Trap Words. Das ist ein Spiel, das an Tabu anschließt. Allerdings heißen die Tabu-Wörter hier Fallenwörter, Trap Words, und wir dürfen uns die Tabu-Wörter selber ausdenken. Die wirkliche, die eigentliche Spielzeit liegt bei kaum länger als einer Viertelstunde, aber dreimal länger diskutiert man in den beiden Teams, wie die Fallenwörter für die gegnerische Mannschaft aussehen sollen. Das macht viel Freude und man entdeckt, wie viele zusammengesetzte Hauptwörter es im Deutschen gibt. Und da ja jedes Teil eines Wortes dann verboten ist, für den gegnerischen Erklärer auszusprechen, sind zusammengesetzte Hauptwörter einfach das Optimum in diesem Spiel. Auf Englisch ist Trap Words vermutlich ein ganz anderes Spiel. Der Nachteil des Spiels ist, dass doch etwas zu viele Regeln dabei sind. Fluchkarten etc. sind eigentlich überflüssig, weil wenn das Spiel als solches schon funktioniert, das tut es, dann braucht man schlanke Regeln, dann macht so etwas in großen Gruppen sehr viel Spaß. Platz 4, Belratti. Ein Kunstfälscher versucht, seine Fälschung ins Museum einzuschmuggeln. Das müssen die Museumsleiter verhindern. Von dem im kleinen Mogel Verlag erschienenen Spiel ist nun schon die zweite Auflage so gut wie ausverkauft. Deswegen ist kurzfristig eine dritte und unveränderte Auflage in Druck gegangen. Und zwar in Kooperation mit dem belgischen Repos Verlag. Eigentlich war angekündigt, dass Repos eine überarbeitete Version mit neuem Anstrich herausgeben werde, auf die ich mich sehr gefreut hatte, was jetzt aber erst einmal gecancelt wurde. Platz 5, der Phrasen. Eigentlich muss man sagen, letzter Platz, denn nach zwei Partien war Schluss, denn spielerisch ist das unausgegoren. Lachen ist die beste Medizin, der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln, einen Zahn zulegen, jemanden nicht von der Bettkante stoßen, die Zähne zusammenbeißen. Damit es geraten wird, werden zwei Worte der Phrase vorgelesen, ein Hinweis wird gezeichnet. Oder eine alberne wortwörtliche englische Übersetzung wird vorgelesen. Also a blind hen finds some corn someday. Meistens ist es sehr, sehr einfach, auf die richtige Phrase zu kommen. Deswegen schrien alle durcheinander, um als Erste den Siegpunkt zu bekommen. Das war untauglich. Unterhaltsam war Phrasenfuchs trotzdem, deshalb gebührt dem Spiel eine besondere Erwähnung. Denn man wundert sich, wie oft man Phrasen verwendet, wenn man sich ganz normal unterhält. Das Spiel hat uns weiterhin sehr beschäftigt. Und ständig musste in unseren imaginären Phrasenfuchs jemand 1 oder 2 Euro einzahlen, je nach Phrasenhaftigkeit dessen, was er oder sie gerade gesagt hat. Die Tavernen im tiefen Tal. Muss man das Spiel mit Quacksalber von Quedlinburg vergleichen? Wegen Alliteration und so? Gleicher Autor, gleicher Verlag, gleicher Illustrator? Nein, dachte ich. Wieso denn? Verlage und Autoren haben fast immer ein sehr großes Spektrum unterschiedlicher Spiele. Da vergleicht man Äpfel mit Birnen, um diese Phrase zu benutzen. Zumal ein Blick in die Anleitung zeigt, die Tavernen sind viel komplexer als die Quacksalber. Doch nach meiner ersten Partie musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Ein ganz wichtiges Element haben beide Spiele gemeinsam. Man muss beim Ziehen großes Glück haben. Quacksalber setzte auf das Bagbuilding, also darauf, seinen Beutel mit den richtigen Zutaten zu füllen. Bei den Tavernen wollen wir unseren Kartenstapel, das Deck, optimieren. Denn ich ziehe nach und nach eine Karte und hoffe, hilfreiche Kellnerinnen, Bierlieferanten, Tellerwäscher oder gar einen Tisch zu ziehen. Aber bloß nicht einen Gast. Denn ich habe zu Beginn nämlich nur 3 Tische. Und sobald die besetzt sind, ist Schluss mit Kartenziehen. Das ist so ärgerlich wie zu viele Knallerbsen. Eigentlich noch ärgerlicher. Denn ich hatte ja noch nicht einmal die Chance, vorab mit dem Ziehen aufzuhören, um das Gefühl zu haben, es selbst zu bestimmen. Nur der sogenannte Tresengast, maximal 3 für 8 Runden, kann ich verwenden, gibt mir die Gelegenheit, alle Karten abzulegen und es neu zu versuchen. Garant dafür, nicht erneut viel Pech zu haben, ist er jedoch nicht. Dieser Glücksmoment kontrastiert damit, dass das Spiel einiges abverlangt, was Taktik und Strategie angeht. Wir müssen pro Runde Geld und Bier erwirtschaften und möglichst direkt wieder ausgeben, damit man damit die Geld- und Biereinnahmen nachhaltig verbessern kann. Für Bier gibt es Gäste, die besonders viele Einnahmen versprechen. Und für Geld kann man zusätzliche Kellnerinnen oder Kellner anwerben. Oder gar Teile des eigenen Spielertableaus auf eine verbesserte Seite drehen, um dauerhaft meine Kneipe zu verbessern. Damit etwas passiert, müssen wir nicht nur die richtigen Karten haben, sondern auch die richtigen Würfel. Die werden mittels Dice Drafting im Kreis umhergegeben, was sich aber spannender und innovativer anhört, als es ist. Denn mehr als 6 Seiten bieten diese Würfel nun einmal nicht. Irgendwann muss man auf Siegpunkteproduktion umswitchen. Dafür sind in erster Linie die adligen Karten wichtig. Jede bringt nämlich 10 Punkte. Man bekommt sie für viel Bier. Oder als extra Bonus beim Aufwerten eines Teils, also dem Umdrehen eines Teils der Taverne. Deswegen wird insbesondere kurz vor Spielende noch sehr viel an der Taverne rumgebastelt und aufgewertet, ohne dass man von den Verbesserungen noch wirklich profitieren kann. Hauptsache der Adlige kommt. Die Tavernen im tiefen Tal spielen sich recht solitär, weil jeder sein eigenes Tableau hat und die Anleitung uns ermuntert, in weiten Teilen des Spiels synchron unsere Aktionen zu erledigen, ohne dabei auf den Mitspieler zu achten. Wartezeiten entstehen nur in der Jetzt-wird-serviert-Phase mit ihren wichtigen Aktionen. Hier gilt es, die Geld- und Biereinnahmen, gerade in der 7. oder 8. Runde sind es sehr viele, optimiert einzusetzen. Da können Grübler schon mal ein bisschen länger dauern, deswegen spiele ich das Spiel nicht so gerne mit 4 Leuten, sondern lieber mit 3. Und ich muss nämlich warten, ob diese Mitspieler die Kartenauslage verändern. Ich muss gucken, welche Gäste stehen mir noch zur Verfügung. Wolfgang Warisch hat das Spiel mit verschiedenen Modulen ausgestattet, für die man seine Gaststätte unterschiedlich zusammenpuzzelt. Das ist ein interessanter Ansatz und im Prinzip finde ich es gut, mit dem Modul 1 eine etwas einfachere Einsteigerversion zu haben, die trotzdem nichts Wesentliches weglässt. Und wer auch das 3. Modul hinzunimmt, sorgt dafür, eine Balance zwischen den beiden Spielwährungen, Bier und Geld, herzustellen, weil der Ruf der Gaststätte sich immer an der niedrigeren Zahl orientiert. Wer heute das Modul 1 nimmt, morgen 2 hinzufügt und übermorgen 3 hinzunimmt, findet die modulare Gestaltung gut. Wer aber nach 4 Wochen Pause das Spiel auspackt, mit den ersten 3 Modulen spielen will und für den Aufbau und zur Auffrischung seiner Regelkenntnis in die Anleitung schaut, findet das gar nicht gut. Denn jetzt sind die ganzen Sachen, die in 2 Anleitungsheften stehen, nämlich nur sehr unpraktisch zusammenzufügen. Extrem unübersichtlich ist das Ganze dann. Eigentlich habe ich an den Tavernen mehr zu kritisieren als zu loben. Trotzdem, ich würde auf alle Fälle noch einmal mitspielen, denn einen gewissen Reiz kann man dem Spiel nicht absprechen. Es ist toll gestaltet und bietet vieles, was man gerne ausprobiert. Da hat man auch nach vielen Partien noch nicht das Gefühl, alles gesehen zu haben. Wie lautet mein Schlussurteil? Ist es ein gutes Spiel? Meine Skepsis bleibt. Aber wenn ich mich festlegen muss, ja, Note gut, aber nur ganz knapp. Es gibt in Deutschland zu wenig Brettspielcafés. Cafés, in denen man fürs Spielen bezahlt und in denen man aus einer großen Anzahl an Titeln auswählen kann. Deswegen freue ich mich, dass in Berlin ein neues Café aufgemacht hat, nämlich der Brettspielplatz im Stadtteil Moabit. Er ist hell und großzügig eingerichtet. Es gibt sehr viele Tische, die Klaus Gülzow, einer der beiden Gründer, selbst geschreinert hat. Selbstverständlich mit einem Getränkehalter, damit man oben in Ruhe spielen kann. Das Tolle an dem Café, es ist täglich geöffnet, jeweils um 14 Uhr und am Wochenende sogar ab 10 Uhr. Allerdings gibt es nur gut 150 Spiele zur Auswahl, was im Vergleich zu britischen Cafés, wo mindestens 800 Titel im Regal stehen, wenig erscheint. Klaus Gülzow hat mir jedoch erklärt, dass die Auswahl der Spiele eine ganz besondere ist. Es steht nämlich die komplette Board Game Geek Top 100 im Regal. Und die wird sogar stetig aktuell gehalten. Außerdem sind alle Spiele und Kennerspiele des Jahres, inklusive der Nominierten ab 2008 vorhanden, sowie einige neue Kickstarter-Titel. Die Spiele sind entsprechend ihres Aufwandes und Schwierigkeitsgrads mit Sternen kategorisiert und befinden sich in einer langen Regalreihe, die sich rund um den Eingangsraum des Cafés erstreckt. Links beginnt die Auswahl mit King Domino, ganz einfach mit 0 Sternen. Am Ende steht Lisboa mit 4,5 Sternen. Alle Spiele sind anwesend, denn es wird nichts nach außer Haus verliehen. Ich habe den Brettspielplatz an diesem Wochenende besucht, direkt am Morgen um 10 Uhr. Julian Alruba ist da. Er hat sich auch am Vortag um den Brettspielplatz gekümmert und hat erst um 13:30 geschlossen, bis die letzte Partie beendet war. Trotzdem ist er hellwach. Das gastronomische Angebot beschränkt sich auf Getränke und Waffeln, deshalb kann sich Julian Alrubai ganz um die spielerischen Bedürfnisse der Gäste kümmern.
Die Leute zahlen in der Stunde 2 Euro pro Person. Dafür dürfen sie halt alle unsere Spiele nutzen, haben Leitungswasser und Salzstangen kostenlos zur Verfügung und wir berechnen jede angefangene Viertelstunde. Die Erklärung ist inklusive. Bei manchen Spielen, also die ein bisschen schwieriger sind, ich gebe zu, ich habe auch noch nicht alle Spiele drauf. Viele Spiele sind, weil sich da auch noch keiner rangetraut hat, quasi noch alles noch nicht ausgestanzt und quasi in Urform. Aber wir probieren so die gängigsten Spiele zu erklären und wenn die Leute halt quasi das Powerlevel nach oben drücken wollen und ein 4-Sterne-Spiel spielen wollen, müssen sie leider damit rechnen, dass wir auch nicht da alle Regeln kennen. Ich arbeite mich jetzt gerade so von links nach rechts durch und kann, sage ich mal, so die Hälfte aller Spiele gut erklären oder habe sie zumindest mal gespielt. Also wenn jemand alleine kommt, dann muss der entweder sehr sozial aufgeschlossen sein und fragen, ob er sich woanders an den Tisch setzen kann. Habe ich alles schon erlebt, das funktioniert. Und falls das gar nicht geht, kann ich dann quasi auch meine Zeit, wenn ich nicht gerade quasi anderen Leuten Spiele erkläre oder Getränke serviere, kann ich dann auch mit dem zusammenspielen. Offener Spieleabend heißt, dass wir uns montags immer einmal hinsetzen, machen vorher am Wochenende ein Announcement auf Facebook, welches neue Spiel wir quasi ausprobieren wollen oder welches alte Spiel wir quasi in bestehender Gruppe fortsetzen oder von vorne anfangen. Also da können quasi Leute wirklich alleine kommen und loslegen.
Das war Julian Alrubai aus dem Berliner Brettspielplatz. Mein Name ist Harald Schrapers. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.